So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Greencasts der Grünen Jugend Heidelberg. Da gerade Sommer ist und alle eh ein bisschen viel reisen, dachten wir uns auch, wir sprechen mal über das Thema. Greta Thunberg macht gerade eine Reise nach Amerika zum UN-Klimagipfel und reist da mit einem Segelboot übers Meer. Und da jetzt nicht jeder so diese Möglichkeit hat, dachten wir, reden wir mal über Reisen im Allgemeinen und wie wir reisen können und warum wir reisen. Dafür habe ich mir zwei nette Leute auch aus der Grünen Jugend organisiert, die mit denen ich hier heute sprechen kann. Wer seid ihr denn?
Hallo, ich bin die Isabel Neumann. Ich bin auch eben in der Grünen Jugend Heidelberg, studiere hier Psychologie, komme ursprünglich aus Ludwigshafen und freue mich jetzt auf die Folge.
Ja, hi, ich bin Leander, auch in der Grünen Jugend seit einem Jahr in etwa, immer wieder dabei. Studiere hier in Heidelberg seit 4 Jahren, ist eine schöne Stadt. Ja, mal schauen.
Perfekt, genau. Dann fangen wir gleich mal mit dem ersten Punkt an. Warum reisen wir überhaupt? Also ich finde, Reisen ist auf jeden Fall eine wunderschöne Sache. Und ich denke, die meisten von uns waren schon mal reisen. Und ich wollte einfach mal anfangen damit. Ich war jetzt vor kurzem auch unterwegs. Und für mich war das Reisen einfach unglaublich inspirierend. Also ich war einfach so ein bisschen durch Deutschland unterwegs und habe Freunde getroffen. Und mir ist aufgefallen, dass die Dinge, die mich im Vorhinein beschäftigt haben, die sind irgendwie immer wieder auf dieser Reise aufgetaucht. Und dann konnte ich über viele Sachen nochmal nachdenken, über andere Städte nachdenken und über, wie will ich eigentlich in Zukunft leben. Und so fand ich das einfach inspirierend. Aber was macht für euch denn eine Reise aus?
Also für mich ist es halt viel so die komplette Trennung vom Alltag, das Kennenlernen von neuen Kulturen und eben auch einfach aus dieser Bubble rauskommen, in der man sich befindet, weil man hat ja nicht nur so seine Social Media Bubble mit Leuten, die eventuell dasselbe studieren oder eben dieselben Ansichten haben, sondern man steckt ja prinzipiell auch in Deutschland in der Bubble oder in Europa. Und wenn man dann eben mal nach, ich weiß nicht, Südafrika, Südamerika oder sowas reist, dann hat man einen gewissen, wird man eben konfrontiert mit Dingen, die man bei sich selbst für selbstverständlich hält oder auch mit Ansichten, die man immer hatte und dann feststellt, okay, brauche ich gar nicht, ist auch nicht nötig, man kann auch anderweitig glücklich sein. Man lernt einfach und man lernt für sich selbst, man lernt viel über Politik, über die Gesellschaft und über Menschen allgemein. Und gerade das fasziniert mich einfach am Reisen so sehr.
Ja, also das finde ich auch, ist einfach so ein Perspektivwechsel teilweise auch einfach nochmal, um anders auf die Dinge zu blicken. Leander, was macht für dich das Reisen aus?
Ja, ich muss sagen, ich bin gar kein so großer Reiser, beziehungsweise zumindest nicht, also insbesondere nicht irgendwie in diesem kulturellen Sinne bisher. Also die Reisen oder Urlaube, die ich gemacht habe, sind bisher eher halt so in der Natur irgendwie wandern. Wir waren jetzt 2-mal Kanu fahren mit Freunden in Schweden. Also halt raus aus der Zivilisation eigentlich eher so das. Und dann ist es auch wirklich das, was du gesagt hast, Isa, da eben wegzukommen aus dieser Alltagsbubble, wegzukommen von dem Alltagsstress, irgendwie was da auch ist. All die Probleme kannst du einfach auch wirklich über ein Wochenende mal abwerfen, indem du draußen bist. Und das ist eigentlich irgendwie das Schöne. Und dann ja, so inspirierende Landschaften halt einfach zu sehen und sich wirklich so erhaben zu fühlen gewissermaßen, ne, in der Natur.
Ja, es ist total spannend, weil ich denke, es gibt unglaublich viele Gründe zu reisen und es ist vielleicht, sollte es jeder auch mal machen, dass er sich überlegt, warum möchte ich eigentlich genau reisen, welche Bedürfnisse habe ich, die dadurch gestillt werden und sich einfach überlegen, was erwartet er eigentlich auch davon.
Ich glaube, gerade da brauchen wir einen Prozess oder einfach eine aktive Beschäftigung mit dem Thema, weil man ja auch viel sozusagen, wie reise ich und warum reise ich, bekommt man auch irgendwie von seinem Elternhaus so mit in die Wiege gelegt. Beispielsweise bei mir war es so, ich bin jetzt erst 4-mal in meinem Leben geflogen, weil wir sind zur Information, wir sind zu 5, Mama, Papa, 2 Schwestern und ich. Und dann war es halt Fliegen einfach häufig zu teuer. Und dann sind wir eben nach Kroatien mit dem Auto gefahren oder so. Und es gab halt auch immer, wir sind in den Winterurlaub zum Skifahren, wir sind im Sommerurlaub zum Entspannen. Und da gab es auch nicht wirklich so die Ansprüche, muss ich jetzt irgendwie nach Spanien in den Sommerurlaub oder kann ich nicht auch einfach an irgendeinen See, an die Nordsee oder nach Italien oder irgendwas, weil es im Sommerurlaub bei mir halt zum Beispiel immer drum eigentlich ging, zum Entspannen. Also da ist man nicht wirklich so gereist, um neue Dinge zu erleben, sondern es war hauptsächlich Lesen, am Strand liegen, lange ausschlafen und so. Und gerade da kann man ja mal überlegen, okay, ich bin jetzt vielleicht immer nach Spanien gegangen oder so, hingeflogen. Und vielleicht wäre es dann eine Option, wenn man sagt, okay, ich mache im Sommerurlaub oder so eigentlich nicht viel. Dass man sich dann denkt, okay, dann kann es ja auch für mich erstens günstiger wahrscheinlich und eben auch nachhaltiger gestalten und dann an die Nordsee fahren und es dann dorthin verlegen, wenn man nicht wirklich mehr sich für den Urlaub erwünscht oder da eigentlich rausziehen möchte.
Genau, oder Südfrankreich und Italien sind auch nicht so weit wie Spanien oder irgendwas weiter weg. Was ich halt ein bisschen schade finde, muss ich sagen, ist, wenn der einzige Grund für eine Reise dann dieses Prestige ist, so dieses, ich möchte anderen Leuten zeigen, wie viel ich unterwegs bin und ich bereise auch nur die Orte, die schön auf Instagram aussehen. Das finde ich halt so ein bisschen, sollte man sich vielleicht auch selber hinterfragen, ob wie sinnvoll das eigentlich für einen selber ist und was das einen in einem eigentlich macht und ob es eigentlich nicht viel besser täte, wenn man wirklich Instagram auslässt und einfach entspannt und was Gutes für sich selbst macht. Genau, aber wie gesagt, es gibt unglaublich viele verschiedene Motivationen hinter dem Reisen. Einfach entspannt am Meer sitzen, wie du gesagt hast, oder wirklich neue Menschen kennenlernen, neue Blickwinkel. Es ist einfach, also was ich festhalten möchte, ist einfach, dass Reisen schon was unglaublich Schönes und Tolles ist. Aber dass wir uns durchaus über die Art und Weise der Reise Gedanken machen müssen. Und das ist so jetzt der zweite Punkt. Wie können wir überhaupt reisen? Welche Mittel und Wege gibt es eigentlich? Und da haben wir uns mal so ein bisschen zusammengesetzt und aufgeschrieben. So die schonendste Art wäre natürlich einfach mit dem Rad unterwegs zu sein oder zu wandern. Arg weit kommt man damit vielleicht nicht, aber es ist ganz unterschiedlich, je leistungsstark man ist.
Ja, also ich meine, natürlich, man kann sich halt, dafür muss man sich Zeit nehmen. Das ist halt so eigentlich die größte Sache. Egal, ob man jetzt irgendwie mit dem Rad unterwegs ist, ob man wandert oder ob man mit dem Segelboot dann halt übers Meer fährt. Aber das kann ja auch sehr lohnend sein. Also mich reizt das auch irgendwie zu sagen, was ja auch irgendwie viele Menschen oder einige Menschen schon gemacht haben, irgendwie Amerika von Nord nach Süd oder sowas einmal an der Küste entlang zu radeln. Oder was halt auch ein Klassiker ist, was ich auch unbedingt machen möchte, ist der Jakobsweg, also ne, die Strecke mal zu laufen.
Ja, also ich habe gerade wild in der Gegend rumgewedelt, weil das tatsächlich auch von mir mal ein Ziel wäre. Vielleicht nicht den kompletten Jakobsweg, aber ich wollte eigentlich, also ich hatte es mir eigentlich auch für diesen Sommer vorgenommen, aber ich habe keine Begleitung gefunden, sagen wir so. Und deshalb war ich gerade ganz erfreut, weil man eben, wenn man sich unterhält, eben auch Gemeinsamkeiten findet, was das Reisen betrifft und dann eben auch andere Aspekte. Und dann fällt einem mal auf, oh Leander, wir könnten jetzt zusammen mal den Jakobsweg wandern. Eben weil, also was wir ja viel vorhin erwähnt haben, war, dass Reisen viel mit Natur für uns zu tun hat, natürlich auch mit Kultur. Aber wenn man sich eben aus diesem Alltagsstress befreien möchte, dann ist es ja auch eine gute Idee zu sagen, okay, ich fliege jetzt nicht oder ich fahre nicht mit dem Auto in den Urlaub, weil dann kommt natürlich auch der Reisestress dazu. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dann stundenlang im Stau stehen, finde ich dann häufig doch nicht so entspannend oder erfüllend. Und dass man dann sagt, okay, ich mache mich zu Fuß auf dem Weg, da bestimmst du selbst, wie schnell du eigentlich bist und keine äußeren Faktoren. Und du bist ja dann auch in so einem meditativen Ding drin und bist eben in der Natur und am besten schaltest du dabei das Handy aus und wirst einfach freier. Und zu dem Thema habe ich jetzt auch ein Buch gelesen gehabt, da ging es um eine Frau, die sich entschieden hat, nach dem Tod ihrer Mutter und ihrer gescheiterten Beziehung den Pacific West Trail in Amerika, also in den USA zu laufen. Und die hat halt auch von so einer Katharsis erzählt, also von so einer Reinigung und wie viel sie das über sich selbst, also wie viel sie da über sich selbst und über die Natur und über andere Leute gelernt hat. Und ich glaube, vielleicht sollten wir den Blick aufs Reisen wieder dahin verschieben, okay, wie Benny eben erwähnt hat, nicht mehr reisen, um es auf Instagram zu zeigen oder irgendwelche Fotos zu machen. Ich meine, ich werfe jetzt auch nicht allen Leuten vor, oder klar, ich mache es auch manchmal, deshalb nur deshalb reisen zu wollen, aber dass es eben auch noch andere Arten von Reisen gibt, die uns eventuell auch mehr helfen könnten, sich zu entspannen und sich so neu zu finden, als dieses typische, ich fahre an den Strand, ich fahre in irgendeine Stadt und verbringe da 2 Wochen.
Genau, ja. Also für mich ist auch auf jeden Fall eine große Sache, einmal den Donauweg entlang, also der geht ja von der Donauquelle in die bis zum Schwarzen Meer ist das, glaube ich, also durch auch viele Länder durch, und den kann man auch problemlos mit dem Rad machen. Was natürlich spannend ist, wenn man mit zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, ist die Art, wie man schläft. Da, wenn man das nicht zufällig perfekt timet, ist man meistens wahrscheinlich aufs Zelt angewiesen oder man kriegt es halt irgendwie anders hin. Was ich aber total, also ich habe war jetzt diese vor 2 Wochen das erste Mal campen, und es ist, finde ich, eine Sache, die jeder mal probiert haben sollte. Am Anfang ist es zwar klar, es ist nicht ganz so bequem wie ein weiches Bett, aber es ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Du kannst auf dem richtigen Campingplatz wachst du auf mit der Sonne über dem See und hast einen super Ausblick, und es ist einfach auch nicht vergleichbar. Und ich denke, was wichtig ist, dass wir viel ausprobieren, dass wir echt mal sagen, wir probieren jetzt mal so einen kleinen Wanderurlaub, vielleicht erstmal auch nur ein Wochenende. Und viele haben das, denke ich, noch nicht ausprobiert, und dann erfährt man ja erst, wie gut einem das tut oder ob das einem Spaß macht.
Das ist, was ich da gerade noch einstreuen wollte, war, ich habe ja erzählt, ich bin bisher erst 4-mal geflogen, und einmal davon war eben nach Neuseeland letztes Jahr, ganz klischeehaft, nach dem Abi 3 Monate Neuseeland. So, das war jetzt natürlich nicht die CO2-freundlichste oder die klimafreundlichste Reise überhaupt, weil der Flug insgesamt war ich 21 Stunden in der Luft, war auch sehr strapazierend für mich selbst, aber den Rest der 3 Monate habe ich dann eben, habe ich tatsächlich kein Auto gemietet, sondern bin eben zu Fuß oder mit dem Bus unterwegs gewesen. Und da habe ich eben jetzt auch für mich gelernt, okay, zu Fuß reisen ist eigentlich überhaupt kein Problem. Das Wichtige ist eben die Vorbereitung, dass man wirklich alles einpackt, was man braucht, aber eben nicht zu viel. Und da ist mir dann aber auch eingefallen, prinzipiell hätte es ja auch nicht Neuseeland sein müssen. Also es hat mir unglaublich gefallen, und ich finde, es ist auch ein sehr inspirierendes Land. Aber es gibt auch so viele andere Möglichkeiten, gerade Backpacken zu machen in Europa. Das ist super einfach. Da gibt es ja auch entsprechende, von der Deutschen Bahn gab es ja jetzt gerade, glaube ich, ein Angebot. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, wie dieses eine Programm heißt, wo man durch...
Das Interrail, also Interrail heißt das, was von der Bahn, also das haben wir auch genutzt, als wir nach Schweden sind, einfach weil du, ich weiß nicht, wie viel du bezahlst. Das Interrail, ah ja, genau, also eben, weil du dort halt eben so 100 Euro oder sowas zahlst, und dann halt für eine Woche 3 Tage oder sowas, oder halt so und so viele Tage mit dem Zug überall in Europa fahren kannst. Das heißt, das lohnt sich eigentlich perfekt, um mal irgendwie die und die Stadt kennenzulernen und mal wirklich so eine Europa-Städtetour zu machen. Also meine Ex-Freundin hat das auch gemacht vor 2-3 Jahren. Und genau, also es ist dafür eine Möglichkeit, natürlich um so klassische Städtereisen zu machen, aber halt auch, um mal irgendwie rauszukommen, irgendwie in die Wildnis oder Natur. Genau, und ja.
Da können wir jetzt auch gleich nochmal den Übergang schlagen zum Thema CO2-Kompensation bzw. CO2-Ausgleich. Damit habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt. Ich habe es auch schon 2-mal angewendet sozusagen. Einmal, da bin ich nach England geflogen. Das war natürlich auch eigentlich eine relativ kurze Strecke, die man auch mit dem Zug überqueren kann. Das habe ich gemacht, weil ich nämlich ein bisschen Flugangst habe. Vielleicht kann das einer von euch verstehen, und wollte mich dann einfach da nochmal mit konfrontieren. Dachte halt, okay, ist eine relativ kleine Strecke. Habe dafür eben diesen CO2-Ausgleich bezahlt. Das hat nämlich Lufthansa, mit der wir geflogen sind, direkt angeboten. Es gibt ein paar Fluggesellschaften, die arbeiten dann mit entsprechenden Anbietern zusammen. Bei Lufthansa war das jetzt MyKlima. Und da investiert man also dann das Geld, das man bezahlt. Da geht man auf die Internetseite der Anbieter, und dann wird mit einem Rechner, dadurch, dass du berechnest, okay, wie viele Personen, wie ist die Strecke und so weiter und so fort, wird dann berechnet, wie viele Tonnen CO2 also pro Kopf dann eben ausgestoßen wurden durch die Reise. Das gibt es auch für Busse, nicht nur fürs Flugzeug. Und dementsprechend wird dann Geld investiert in erneuerbare Energien, in Projekte in Entwicklungsländern. Was auch ein großes Thema ist, ist eben die Aufforstung, dass man eben dieses CO2, das durch einen ausgestoßen wird, sozusagen kompensiert, was natürlich immer noch nicht so gut ist, wie wenn man generell versucht, einfach ein bisschen CO2-neutraler oder geringer zu reisen, weil es wird eben auch in sowas wie Bildung investiert, in Entwicklungsländern zum Thema Klimaschutz. Und damit beseitigst du oder neutralisierst du ja eben auch nicht das CO2, das ausgestoßen wurde. Und die Preise reichen halt auch, sind relativ unterschiedlich von 5 bis 23 Euro pro Tonne CO2. Die Stiftung Warentest hat jetzt 2018 mal verschiedene Anbieter in Deutschland getestet. Die vier besten waren Atmosphäre, Klimakollekte, Primaklima und MyClimate. Atmosphäre hat auch den größten Anteil in Deutschland bisher. Also von 5,8 Millionen Tonnen wurden nämlich 2018 170.000 Tonnen CO2 kompensiert. Und dabei laufen 130 Tonnen eben aufs Konto von Atmosphäre. Die haben von Stiftung Warentest auch eine Note von 0,6. Also sehr, sehr gut bekommen. Und die Anwendung ist relativ einfach, wie gesagt, und ich kann es nur empfehlen. Worauf man natürlich achten muss, ist die Transparenz und in welche Projekte investiert wird, weil Bildung, also zum Beispiel die Kombination mit Entwicklungshilfe, ist natürlich sehr interessant, aber wenn man wirklich das CO2 kompensieren möchte, dann sollte man vielleicht eher die Aufforstung nutzen, wobei das natürlich auch nicht so einfach ist, weil nur weil ich jetzt einen Baum pflanze, ist ja nicht automatisch das CO2, das jetzt in die Atmosphäre geblasen wurde oder so, kompensiert, weil ein Baum natürlich auch eine Weile braucht, um zu wachsen und so. Aber man sieht, da ist noch viel Platz nach oben und es ist relativ einfach, also ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Genau, also ich persönlich denke, dass Kompensation jetzt ein Mittel ist, auf das wir eher so im Notfall zurückgreifen sollten. Also ich denke, immer dann, wenn wir können, sollten wir am besten so CO2-neutral wie möglich reisen. Aber wenn es wirklich nicht geht und wenn wir sagen, das muss jetzt so sein, dann haben wir immer noch die Möglichkeit zu kompensieren. Und wenn uns das dann zu teuer ist, dann sollten wir wirklich zweimal überlegen, ob wir diese Reise dann antreten oder ob wir das nicht besser lassen. Wir sind jetzt schon mittendrin, wir haben jetzt schon über vieles geredet. Ich wollte mal noch so die weiteren Formen der Reise eben kurz abklappern. Da haben wir jetzt eben auch noch über Zug geredet und Fernbus. Die sind ungefähr nochmal so auf einer Ebene. Da gibt es auch einfach echt tolle Sachen. Und klar ist, muss man das Thema auch immer ein bisschen divers betrachten. Gerade bei Fernbus gibt es einige Berichte darüber, dass sie jetzt bei Flixbus echt ziemlich üble Arbeitsbedingungen für die Leute haben, die teilweise viel zu lange am Steuer sitzen und das auch nicht so ohne ist. Und beim Zug ist auch die Sache in Deutschland zum Beispiel, dass nicht das gesamte Schienennetz auf Elektro ausgebaut ist und deswegen teilweise Strecken auch mit Diesel gefahren werden müssen. Weißt du da noch?
Genau, also eigentlich zu beiden Themen. Also was Flixbus betrifft, hat der Spiegel vor 2 Wochen eine Recherche gemacht. Und da kamen halt verschiedene Sachen bei raus. Also insbesondere, dass die halt einfach mehr arbeiten, als sie bezahlt werden natürlich, irgendwie für Überstunden nicht bezahlt werden, in den Pausen irgendwie die Busse noch sauber machen und dafür teilweise wohl auch nicht bezahlt werden. Flixbus bestreitet das dann natürlich alles, und dass halt vor allen Dingen auch ausländische Fahrer da benachteiligt werden. Also die deutschen Fahrer dürfen immer in Deutschland fahren und werden dort und dem deutschen Mindestlohn müssen sie dort natürlich auch bezahlt werden. Aber in Tschechien zum Beispiel liegt der Mindestlohn in etwa bei 3 Euro und das heißt, tschechische Fahrer, die können dann gar nicht in Deutschland fahren, da wird dann gesagt, hey, bitte, wir brauchen noch einen Fahrer nach Prag oder so und dann musste halt einer für 3 Euro die Stunde da fahren. Also das ist halt die Sache mit Flixbus und natürlich sind die auch der Platzhirsch da und haben quasi alle anderen Unternehmen verdrängt und auch quasi dem tschechischen Konkurrenten da gedroht, gewissermaßen ja von wegen fusioniert mit uns oder wir fegen euch vom Markt. Naja, also das zu Flixbus ist leider auch nicht so sauber, darüber muss man dann auch nachdenken, wenn man damit fährt. Und ja, was die Bahn betrifft, da ist es halt wirklich so, dass das deutsche Netz nicht so gut ausgebaut sind. Das liegt irgendwo bei 60% oder sowas, ist elektrifiziert. Und der Rest, da können halt dann keine elektrischen Bahnen fahren. Und das Doofe ist, dass halt teilweise wirklich einzelne Streckenabschnitte fehlen und dass das dann auch irgendwie Ländersache ist so teilweise. Und wenn dann halt einer so ein Abschnitt fehlt, dann kann da halt nur diese Loks fahren über die ganze Strecke. Und was dann auch ein Problem ist, wenn irgendwo ein Defekt ist, irgendwo ein Zug in einem Tunnel zum Stehen kommt, dann kann halt teilweise auch nur noch eine Diesellok irgendwie fahren, weil halt irgendwie eine Ausweichstrecke halt eben noch nicht vollständig elektrifiziert ist. Andere Länder sind da viel weiter, also gut, Österreich ist jetzt bei 70% elektrischem Ausbau und die Schweiz sogar bei 100%. Naja, da muss man sich natürlich in einem weiteren Schritt auch wieder anschauen, woher kommt der Strom, mit dem das betrieben wird. Ich meine, jetzt in Deutschland waren das so um die 30% Ökostrom, aber ich kann auch da falsch liegen. Auch da gibt es wieder andere Länder, die dann viel besseres Vorteil sind. Also zum Beispiel in Holland sind es 100% Windkraftstrom, mit denen die Bahn dort fahren. Also da ist noch viel zu machen.
Ja, also was ich weiß, ist, dass zumindest manche ICEs explizit damit werben, dass sie speziell jetzt mit 100% Elektrostrom fahren. Aber ja, ich glaube auch im Schnitt sind das diese 30%. Was ich noch ganz spannend fand, ich habe letztens noch einen Artikel von der Zeit gelesen, so über das Bahnreisen. Und weil viele ja immer klagen, dass zu viel Verspätung und alles ist nicht optimal und so. Aber sie haben eben in dem Artikel so ein paar Tipps geschrieben. Und der erste Tipp war natürlich, dass man sich eine Bahncard 50 besorgen soll, weil alles andere ist viel zu teuer. Und die rentiert sich auch wirklich schnell, wenn man ein bisschen mehr mit dem Zug unterwegs ist.
Außerdem habe ich gelesen, bezahlst du damit quasi automatisch für die Kompensation, für die CO2-Kompensation mit dieser Bahncard.
Also natürlich auch spannend, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Genau, eine zweite Sache ist, dass man online buchen soll, weil man online meistens die meisten Optionen hat und man auch selber besser weiß, was man genau braucht als die Leute am Schalter häufig. Ein Tipp war, dass man immer normales Abteil buchen soll und also dass man Abteil heißt ja immer diese Sechser Sitze, weil die einfach sehr entspannt sind und dass man sich tendenziell immer nach hinten setzen soll, weil in der Mitte ist immer am meisten Betrieb und die meisten Leute steigen dort ein und aus. Sie haben den Wert von 20 Minuten Umstiegszeit als ideell befunden, weil man dann meistens nicht zu lange wartet, aber auch die kurzen Verspätungen noch abgedeckt sind. Und sie haben auf jeden Fall gesagt, dass man unbedingt leichtes Gepäck braucht, weil ansonsten schleppt man sich den Wolf. Und sie haben eben auch gesagt, dass vieles so eine Perspektive ist. Klar kann man sich über jede kleine Unannehmlichkeit aufregen, aber man kann es auch einfach mal gelassen sehen. Und auch eine Stunde Verspätung kann man theoretisch für sich nutzen. Und sie haben auch geschrieben, manche Städte haben sogar schöne alte Kirchen in der Nähe eines Bahnhofs, die man sich dann auch angucken kann. Also es gibt viele Optionen. Und ich denke auch CO2-technisch können wir schon festhalten, dass dennoch das Zugfahren unterm Strich auf jeden Fall eine relativ nachhaltige Lösung ist im Vergleich jetzt zu dem nächsten Punkt. Aber du wolltest noch was sagen?
Ja, also ich fand den Artikel von der Zeit zwar jetzt ganz süß, aber also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fahre halt relativ häufig noch Zug, weil ich nach Ludwigshafen rüber pendel, gerade 2 Städte entfernt, da wohnt meine Familie. Und gerade die kurze Strecke, also es liegen so 2, also es ist A3, Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen. Und gerade da kommt es halt häufig auch zu starken Verspätungen. Und das Problem ist bei mir eben auch, dass ich viel umsteigen muss. Also von dort, wo ich wohne, muss ich halt erstmal mit dem Bus zum Bahnhof, dann von Bahnhof zu Bahnhof und dann nochmal in einen anderen Bus umsteigen. Und entweder habe ich dazwischen zu lange Wartezeiten, weil die Busse zu spät kommen. Oder ich plane es dann häufig mit der Deutschen Bahn-App oder mit der VRN bzw. RNV-App. Und gerade heute Morgen war es wieder so, da ist eben dann meine Anschlussbahn vor meinen Augen weggefahren und dann bin ich eben auch erstmal zu spät gekommen. Und ich stand auch teilweise schon an Haltestellen eben 2 Stunden. Und da, also ich finde da, klar, es ist Einstellungssache, aber irgendwo reicht es auch. Und meiner Meinung nach muss in Deutschland noch einiges getan werden. Gerade, wir haben ja schon über die Strecken gesprochen, die einfach noch nicht vorhanden sind, aber auch die aktuell bestehenden Strecken müssen eben mehr gewartet werden, müssen aktualisiert werden. Es müssen vielleicht auch einfach mehr Bahnen und Busse angeboten werden, damit man nicht dann so lange Wartezeiten hat. Und ja, es muss einfach investiert werden. Ich meine, gerade im Sommer habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, da hatten wir Temperaturen regelmäßig über 30 Grad, wie viele Bahnen da erstens nicht klimatisiert waren und wie viel auch ausgefallen ist, weil wir es eben nicht gewöhnt sind. Klar, das kommt jetzt mit dem Klimawandel, da müssen sich auch erstmal alle drauf einstellen, aber meiner Meinung nach muss bei der Deutschen Bahn noch einiges gemacht werden.
Ja, also dass da Luft nach oben ist, will ich, glaube ich, niemand bestreiten. Da gibt es noch viel zu tun. Und ich denke, gerade wenn man häufig, also wenn man pendelt und häufig fährt, fallen einem eben solche Sachen wie Verspätung besonders auf. Noch eine Schwierigkeit, die man natürlich ein bisschen beim Zug und Fernbus hat, ist, dass es nicht immer ganz einfach ist, vom Bahnhof dann zur Unterkunft zu kommen. Gerade beim Fernbus liegen die manchmal ein bisschen außerhalb. Aber auch dafür gibt es dann meistens Lösungen. Und also ich denke, man sollte es halt auch einfach mal versuchen, eine gut geplante Bahnreise mal auszuprobieren. Also ich war jetzt letztens tatsächlich mit dem Auto unterwegs und ich habe mir gesagt, also ich war natürlich mit Kind unterwegs und das ist nochmal was anderes, aber für mich war das jetzt, dass ich mir gesagt habe, für mich war es das mit dem Auto. Ich fahre jetzt nicht nochmal, ich plane jetzt ab sofort die Reisen lieber mit dem Zug, weil das einfach, man kann die Zeit nutzen, man muss dann nicht die ganze Zeit konzentriert auf die Straße gucken und man muss nur einmal einen kleinen Unfall machen, einen Kratzer ins Auto oder so, und dann rentiert sich das sofort finanziell. Also das ist wirklich nicht ohne, genau. Und dann können wir gleich, oder du wolltest noch was sagen?
Ja, apropos finanziell, da gab es ja jetzt, also ich glaube, die Grünen hatten die Idee schon seit Ewigkeiten, aber der Herr Söder hat das ja noch angesprochen mit der Mehrwertsteuer, die man ja entfernen könnte vom Zug fahren. Was haltet ihr denn davon? So?
Ja, im Prinzip finde ich das eine coole Idee. Also ich denke, wir brauchen einige Methoden, um das Reisen mit dem Zug lukrativer zu machen. Aber ich denke, das Wichtigste wäre tatsächlich, dass wir das ausbauen und ein besseres Schienennetz hinbekommen und auch Regionen, die dann schwächer ausgebaut sind, noch stärken in die Richtung. Genau, der nächste Punkt, der quasi der nächste schwierige Punkt, ist dann eben das Auto. Die Fahrt mit dem Auto, die verbraucht schon ziemlich viel CO2. Also da ist man dann auch nicht mehr allzu weit weg vom Flugzeug. Also es kommt natürlich immer auf die Zahl an, die man vergleicht. Da gibt's, das ist auch eine Sache, da gibt es ganz, ganz verschiedene Tabellen und Vergleiche. Da, es kommt auch immer darauf an, wie viele Leute tatsächlich dann in einem Gefährt unterwegs sind. Deswegen, wenn man auf das Auto angewiesen ist, ist eine Sache, die man zumindest tun kann, entweder per Mitfahrgelegenheit zu fahren oder Mitfahrgelegenheiten anzubieten. Denn ist ganz klar, je mehr Leute in so einem Gefährt sind, desto niedriger ist dann der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß. Und ich denke, wir können auch noch ein paar Tabellen mal und ein paar Artikel zum Verbrauch von verschiedenen Gefährten auf jeden Fall in die Links packen. Die seht ihr dann unter dem Video oder dem Podcast. Genau. Und die letzte Sache, aber die ist eigentlich fast schon nicht mehr, also die ist dann eben ganz, ganz kritisch, ist eben, dass die Mobilität mit dem Flugzeug und dem Kreuzfahrtschiff. Und ich denke, also es ist eigentlich in aller Munde. Ich denke, da müssen wir gar nicht viel zu sagen. Wir haben ja auch vorhin schon gesagt, wenn es gar nicht anders geht, dann auch gerade aus familiären Gründen kann es schon sein, dass man auf einen Flug angewiesen ist, dass es wirklich nicht anders geht und viele Leute haben auch mal nicht viel Zeit, aber ich denke, dann kann man entweder kompensieren oder ja, es ist wichtig, drüber nachzudenken.
Ja, gerade was so den Vergleich der verschiedenen Reisemittel angeht, du hast schon gesagt, dass es irgendwie nicht so einfach ist und dessen sollte man sich auch bewusst sein, wenn man halt das Reisemittel wählt. Also im Allgemeinen ist halt meistens wahrscheinlich schon Zug, Bus besser als Auto, Flugzeug. Aber das kommt dann eben, wie du sagst, darauf an, wie viele Leute fahren da mit. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es auch so Sachen wie halt, ja, womit fährt denn jetzt der Zug? Hatten wir auch gesagt, Diesel oder elektrisch. Und da ist es zum Beispiel in Amerika so, dass da wirklich noch sehr, sehr viele Züge halt mit Diesel fahren. Also das ist da oftmals echt sogar teilweise schlechter, als mit dem Flugzeug zu fliegen. Das ist krass.
Es geht uns natürlich jetzt auch nicht darum, irgendwie das Reisen mit dem Flugzeug zu verteufeln. Wir wissen, klar, manchmal, also beruflich sind viele Leute unterwegs und angewiesen auch auf Flüge innerhalb von Deutschland, eben weil der Schienenverkehr noch nicht so weit ausgebaut ist oder man nicht so schnell von Punkt A nach Punkt B kommt, wie man es eben mit einem Flugzeug kommt. Aber wo man auch ansetzen könnte, ist das Thema Berufsreisen, eben, dass es bei vielen Unternehmen noch der Fall ist, dass eben die günstigste Reiseart gewählt werden sollte und eben nicht die nachhaltigste. Und dass man dann eventuell Probleme bekommt, wenn man dann eben anstelle von einem Flug eine Busfahrt genommen hat oder eine Zugfahrt, weil die dann eventuell entsprechend teurer ist. Und da muss man natürlich auch in den Unternehmenprozess starten, der zu so einem Umdenken führt. Und vielleicht kann man da auch politisch ein paar Anreize geben. Da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Aber natürlich, Fliegen ist schlechter, als mit dem Bus oder mit dem Zug zu reisen. Aber da kann man natürlich auch Mittelwege finden im Sinne von, gut, dann reise ich jetzt dieses Jahr ein bisschen weiter weg mit dem Flugzeug, fliege dann da eben ein bisschen länger und nehme mir dann eben vor, die nächsten 3 Jahre dann innerhalb von Europa zu reisen und sage, okay, alle 4 Jahre fliege ich vielleicht mal. Oder dass ich eben sage, dann reise ich anstatt 3-mal im Jahr eben einmal wo ein bisschen länger hin und bleibe dann da aber auch mehrere Wochen, mehrere Monate. Und dann rentiert es sich natürlich mehr, als wenn man jetzt sagt, okay, ich reise jetzt für 2 Wochen dahin mit dem Flugzeug und dann im Sommer woanders hin mit dem Flugzeug und so weiter, sondern eben längere Reisen sich einzubauen und dann dort vor Ort eben auch nachhaltig unterwegs zu sein.
Ja, genau. Also du hast ja auch gerade eben schon gesagt, also was diese beruflichen Reisen angeht, da gibt es natürlich auch viele Punkte, an denen man arbeiten kann. Einerseits zum Beispiel, was ich jetzt auch gehört habe von Maya Göppel, heißt sie, glaube ich, von Scientists for Future, die halt sagt, okay, dann wenn ich halt Termine habe im Ausland, wo ich hinfliegen muss, dann lege ich mir die halt so zusammen, dass ich das mit einer Reise machen kann. Das ist so eine Art, das zu lösen. Dann muss man sich natürlich auch bei sehr vielen Veranstaltungen, glaube ich, fragen, ja, ist das denn wirklich nötig, sich vor Ort zu treffen, gerade in Zeiten des Internets, wo man halt eine Konferenz eigentlich auch übers Internet machen könnte, zum Beispiel, also irgendwie so ein Meeting. Wenn es halt doch nötig ist, dann klar, die Wahl der Reisemittel, aber das ist wohl das Verrückte, gerade irgendwie, wo zur Vereidigung von AKK jetzt wieder der ganze Bundestag zusammenkommen musste, ist es wohl wirklich so, dass es auch gesetzlich vorgeschrieben ist, dass das günstigste Reisemittel gewählt wird und nicht das ökologischste. Das heißt, auch da wäre tatsächlich politisch sehr einfach, was dran zu machen.
Ja, also da gibt es echt einige Optionen. Ich denke, sollte in Zukunft einfach jeder ein bisschen seine eigenen Reisen überprüfen und sich wirklich hinterfragen, ist das jetzt notwendig? Es gibt da verschiedene Aktionen auch, wo eben so verglichen wird, Regionen aus Deutschland mit Regionen aus anderen Kontinenten, wo wenn man die Bilder nebeneinander stellt, man sieht, es sieht im Prinzip identisch aus. Und es ist einfach so, dass wir in Europa unglaublich schöne Natur haben, unglaublich tolle Dinge und vieles, was man echt noch nicht gesehen hat. Da gibt es in der Nähe von Regensburg dieses Valhalla, das sieht im Prinzip aus wie die Akropolis. Und dann muss man sich fragen, ja, da kann man einfach viel erleben, auch in der Region. Man sollte sich einfach fragen, muss dieser Flug jetzt sein, muss diese Fortbewegung jetzt sein oder gibt es eine andere Option? Und wenn er sein muss, ja genau, dann können wir eben kompensieren. Oder anderes. Genau, ihr wolltet jetzt noch was sagen?
Ja, ich würde vielleicht nochmal so 2 verschiedene Arten des Reisens an sich ansprechen. Also ob man jetzt reist eben, um zu besonderen Orten zu kommen, was denke ich so der Klassiker ist, würde ich fast vermuten, um halt an diesen Ort und an jenen Ort zu kommen. Und da kann man halt, wie gesagt, auch hier in Deutschland oder halt Europa viele schöne Alternativen vielleicht finden und man muss sich natürlich überlegen, weshalb will ich dahin? Ist es wirklich so wichtig, dass es genau dieser eine Ort sein soll oder will ich einfach die Natur sehen oder, ja, also wenn es um die Natur geht gerade, dann kann man auch vieles hier in Deutschland machen. Das wäre so der eine Weg und dann noch irgendwie die andere, vielleicht nicht so populäre Art zu reisen, einfach um des Reisens willen. Also wirklich, der Weg ist das Ziel gewissermaßen. Das ist ja irgendwie was man auch mal praktizieren kann und da es ist ja dann besonders schön, wenn man sich Zeit nimmt und das dann vielleicht wirklich wandert, halt eben den Jakobsweg da einen Monat lang unterwegs ist, für sich oder mit anderen und dann halt dort neue Leute trifft. Ja.
Ja, aber jetzt, also natürlich kann man auch reisen, um sich schöne Dinge anzusehen. Das ist jetzt auch, also Lerner hat ja auch gerade beide Sachen angesprochen. Und da nur ein kleiner Tipp. Ich glaube, viele kennen es auch auf Instagram. Die German Romas heißen die, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Zusammenschluss von mehreren Fotografen oder Fotografinnen. Die haben demnächst auch ein Album rausgebracht. Das hat zum Beispiel meine große Schwester zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und da sind, also das findet man eben in diesem Buch oder auch auf Instagram. Und die machen dann eben Fotos in und um Deutschland herum. Und da sieht man erstmal, wie divers die Landschaft eigentlich gerade bei uns in der Gegend rum ist. Und dann siehst du da Bilder von Dingen, da denkst du, uff, wo ist das, in welchem Land, wo muss ich da hinreisen, um das zu sehen? Und stellst fest, okay, wow, ist einfach... Hier in Regensburg, oder ist einfach, gerade in Bayern gibt es ziemlich viele schöne Orte, die man so gar nicht kennt. Oder ich meine, viele haben schon von Neuschwanstein gehört. Und das ist ja auch, das Schloss, es gilt ja als Vorbild von dem Disney-Schloss. Das heißt, da muss man auch nicht zwingend ins Disneyland reisen, um das zu sehen. Also wirklich, es gibt viel mehr Optionen hier in Deutschland oder Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Und da würde ich euch empfehlen, guckt einfach mal bei deren Seite rum vorbei und lasst euch inspirieren.
Genau, und damit schließen wir jetzt erstmal. Das war es soweit von uns. Wenn ihr aus Heidelberg kommt, dann ist am Freitag auf dem Marktplatz von den Fridays for Future um 11 Uhr ein Sitzstreik. Also fühlt euch frei, da vorbeizukommen. Ich denke, ein paar von uns werden auch dabei sein. Könnt ihr uns auch immer ansprechen. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen oder Anmerkungen, Kritik oder Lob habt, dann könnt ihr uns das gerne auf allen Kanälen hinterlassen. Wir sind auf Instagram, auf YouTube, wir sind auf Facebook. Was fehlt noch? Wir sind eigentlich überall vertreten. Twitter sind wir auch noch unter Grüne Jugend Heidelberg, also Grüne Jugend HD mit UE geschrieben. Genau, und lasst uns auch gerne ein Like da und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Und ciao auch von mir.